Breitband Netzkultur.
Vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Smartphones und Tablets werden langsam langweilig, mir zumindest. Smartwatches und Datenbrillen sind auch nicht mehr so wirklich neu. Das heißt, die Zeit ist reif für neue Gadgets. Aber was geht da wohl als nächstes? Was steht in den Startlöchern? Die Zukunft wird spannend, so viel ist schon mal sicher, denn einige Unternehmen und Initiativen arbeiten an Hirn-Computer-Schnittstellen.
Damit könnten wir unsere Computer und Smartphones mit der Kraft unserer Gedanken steuern. Das klingt nach Science Fiction, ist aber tatsächlich schon real. Es gibt bereits erste Spiele, die sich so bedienen lassen. Aber wie das so oft mit neuen Technologien der Fall ist, die Geräte sind entweder zu teuer oder noch sehr unzuverlässig. Ein Open-Source-Projekt will das nun ändern. Thomas Reintjes hat die Leute hinter OpenBCI in New York getroffen.
15. Stock eines Bürohochhauses in Midtown Manhattan. Normalerweise arbeitet hier am Wochenende niemand mehr, doch heute wird überall auf Laptops herumgehackt.
Great data. Cool. So now.
Robert, einer der rund 20 Programmierer hier, sieht gerade zum ersten Mal Gehirnwellen auf seinem Laptop erscheinen. Ich bin beim OpenBCI Hackathon. Das Gerät, um das es geht, sind zwei aufeinander gesteckte Platinen. Die eine macht aus analogen Hirnwellen digitale Signale, die andere sendet die Signale an einen Computer weiter. Zusammen mit der eng anliegenden und mit 8 Elektroden bestückten Mütze, die Versuchsperson Brandon trägt, ist das eine Gehirn-Computer-Schnittstelle, ein Brain-Computer-Interface, kurz BCI.
Introduction of brain-computer interfaces into the DIY and maker culture.
Gehirn-Computerschnittstellen für die Do-it-yourself-Szene zur Verfügung zu stellen, öffnet diese Technik für Anwendungen außerhalb von Universitäten und Forschung. Das ist sehr, sehr cool.
Connor Russomano ist einer der Gründer von OpenBCI. Das Projekt will die teure EEG-Technik aus dem Krankenhaus billiger und für jeden erschwinglich machen, ohne große Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Noch dazu ist es ein Open-Source-Projekt.
Our number one mission is to keep everything that we do open source.
Am wichtigsten ist uns, dass alles Open Source ist. Wenn diese Technik geschlossen oder kommerzialisiert wird, sodass die aufgezeichneten Daten nicht von jedem eingesehen werden können, dann hieße das, Daten aus den Gehirnen von Menschen zu verarbeiten, ohne dass man weiß, wie.
Synthesized by people in ways that they don't know how it's happening.
Okay, let's save one more brain scan.
Der Programmierer Robert speichert sich beim Hackathon noch schnell ein paar Daten vom Gehirn seiner Versuchsperson ab. Er will mit Algorithmen in den Wellen, die an 8 Stellen des Kopfes abgenommen werden, Muster erkennen. Ein Schließen der Augen lässt sich in den Daten schon zuverlässig identifizieren. In Zukunft soll die Software erkennen können, wenn das Gehirn eine Bewegung der Arme oder Beine plant, rechts oder links denkt. Die Arbeit an OpenBCI steht noch ganz am Anfang. Aber immerhin hat das amerikanische Verteidigungsministerium das Projekt finanziell angeschoben. Connor Russomano hat eher zivile Anwendungen im Sinn.
Hier beim Hackathon wollen die meisten es für kreative Anwendungen nutzen, für abstrakte Kunst oder Spiele.
Musik, die auf den Gehirnströmen des Hörers basiert, sei ebenso denkbar wie Spiele, die allein durch Denken gesteuert werden. Es sind aber auch Wissenschaftler zum Hackathon gekommen, denn tatsächlich wäre ein offenes, verfügbares Brain-Computer-Interface nicht nur ein neues Spielzeug für Kreative oder die Quantified-Self-Bewegung, auch die Forschung könnte profitieren.
Mal angenommen, jemand macht mit OpenBCI ein Experiment und sagt dann, hallo, ich habe diesen Test mit 5 Freiwilligen gemacht. Er war so aufgebaut und die Daten waren so formatiert. Und hier sind meine Daten. Es wäre schön, wenn 100 andere exakt das gleiche Experiment mit anderen Menschen wiederholen und die Daten damit ergänzen. Das wäre Forschungs-Crowdsourcing. Das eröffnet unglaubliche Möglichkeiten.
Ob wir in Zukunft alle Elektroden am Kopf tragen und permanent unsere Gehirnwellen aufzeichnen und von unserem Smartphone auswerten lassen? Mit den unpraktischen, eingegelten Elektroden am Kopf eher nicht. Russomano arbeitet beim Hackathon in einer Gruppe mit, die sich überlegt, wie man die Elektrodenmützen modischer gestalten könnte. Vielleicht könnten Kopfhörer die Hirnsignale registrieren. Komfort und Nutzen stehen zurzeit noch in keinem günstigen Verhältnis. Robert schafft es gerade einmal, in den Daten ein Zwinkern zu identifizieren.
Hey, there's your blink. It's working. Wow, okay, we got the blink.
Wie OpenBCI außerhalb der bisher kleinen Community ankommt, wird sich im Dezember zeigen. Dann soll eine Crowdfunding-Kampagne Geld für die weitere Entwicklung einbringen. Das ist dann auch die erste Gelegenheit, eine zukünftige Version von OpenBCI zu kaufen. Wer also dringend ein neues Spielzeug braucht, sollte mal bei Kickstarter vorbeischauen.
Thomas Reintjes über das OpenBCI-Projekt, das eine Computerhirnschnittstelle für jedermann bereitstellen will. Du, Christian, hast sowas schon mal probiert, ne?
Ja, das ist, glaube ich, jetzt schon ein Jahr her. Also ich hatte so ein Gerät auf, das sah so ein bisschen aus wie ein Kopfhörer. Wir haben jetzt auch gerade Kopfhörer hier auf im Studium. Und nur, man muss sich das vorstellen, es hatte noch so ein, wie so eine Art Haarreif vorne an der Stirn. Und das hat dann halt so meine Hirnströme gemessen. Damit konnte ich ein Computerspiel steuern. Also tatsächlich mit meinen Augenbewegungen. Weil je nachdem, ob ich nach links oder nach rechts gucke, sind offensichtlich andere Hirnströme aktiv. Und das konnte dieses Gerät messen und hat dann die Spielfigur im Spiel gesteuert. Und das ist absolut faszinierend. Auch überhaupt, wenn man sein eigenes Gehirn beim Arbeiten zuschauen kann. Also wenn man die Hirnströme direkt visualisiert auf dem Bildschirm hat, das ist so eine ganz merkwürdige Wahrnehmung des eigenen Bewusstseins.
Wie sieht das denn aus?
Na, das ist, also in dem Fall war das eine Software, die je entspannter man war, desto, also es waren Wellen, muss man sich vorstellen, wie Wellen im Wasser, nur dass je entspannter man war, desto ja, flacher war das, waren die Wellen und die waren grün. Und je aufgeregter, angespannter man war, desto größer waren die Wellen und die wurden dann rot.
So. Das heißt, man lernt irgendwie auch sich selbst zu beherrschen oder zu kontrollieren oder so dafür, Techniken.
Genau, dafür kann es durchaus eingesetzt werden, wird es auch schon eingesetzt, soweit ich weiß. So Verhaltenstherapie für Kinder zum Beispiel, die Probleme haben, so ADHS, Aufmerksamkeitsstörungen haben. Damit kann man natürlich therapeutisch sehr viel arbeiten, weil man direkt ein Feedback bekommt von dem, wie man sich gerade fühlt, wie man gerade drauf ist.
Und während solcher Spiele bewegt man sich dann einfach gar nicht mehr. Man sitzt nur noch da und denkt.
Ja, ich glaube, das kann ganz, ganz spannend werden, wenn man jetzt sich vorstellt, man ist in so einer virtuellen Welt und es geht jetzt nicht nur darum, die Tastatur und die Maus zu bewegen oder das Gamepad, sondern man muss, um ein Level zu bestehen, auch cool bleiben in einer angespannten Situation. Also man kann halt komplett neue Storytelling-Methoden auch erfinden, um Geschichten innerhalb von Spielewelten zu erzählen. Also ich glaube, da wird sehr, sehr viel Spannendes noch auf uns zukommen.
So, wenn man es negativ betrachtet, auch so eine Form von, man kann auch sehr stumpf werden, oder?
Das könnte sein, aber es gibt wie immer bei allem zwei Seiten der Medaille.